Also zuerst völlig überraschend müsste man sagen oder daran erinnern, was der Benedikt XVI. Über Johannes Paul II. Gesagt hat im Kontext auch der Heiligsprechung, nämlich dass der Schlüssel zum Verständnis von Johannes Paul II. Sei die Barmherzigkeit. Er wurde sogar der Papst der Barmherzigkeit genannt. Und gerade Johannes Paul II. War der Papst, der die Barmherzigkeit Gottes als zentrale Eigenschaft Gottes für die Kirche auf der lehramtlichen Basis neu entdeckte. Insofern müsste man sagen, das zentrale Motto von Franziskus, die Barmherzigkeit, stellt eigentlich nur die direkte Fortsetzung der Mission von Johannes Paul II. Das ist mal, würde ich sagen, das Prägnanteste. Mhm. Zweitens, man darf nicht vergessen, dass fast die meisten Enzykliken von Johannes Paul II. Theologisch waren. Er ist zwar von seiner Ausbildung her Philosoph gewesen und von seiner philosophischen Ausrichtung eben verpflichtend dem Personalismus, gleich aber nach seinem Amtsantritt, seine erste Enzyklika, ein paar Monate nach seinem Amtsantritt, das war ein kleiner Schock, vor allem für konservativ denkende Sozialethiker und Gesellschaftstheoretiker, Redemptor Hominis, der Erlöser des Menschen, geschrieben von ihm selber. Er selber hat mal gesagt, er trug den Inhalt dieser Enzyklika sein Leben lang mit sich selbst. Also Redemptor Hominis, kurz darauf Dives in Misericordia, reich an Barmherzigkeit, und dann wir ein paar Jahre später Dominum et Vivificantem über den Heiligen Geist. Also das heißt, es ist gewissermaßen programmatisch in diesen Enzykliken, das Geschehen der Erlösung trinitarisch durchgeleuchtet. Also es stellte schon zentral ein theologisches Thema, das zentrale theologische Thema in sein Zentrum, nämlich was ist der zentrale Gehalt des christlichen Glaubens? Erlösungsgeschehen in Jesus Christus, und hier ist er wirklich der Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sein Lieblingstext, Gaudium et Spes 22, an dem er selber als Konzilsvater mitgearbeitet haben dürfte, gekoppelt mit dem für ihn doch zentralen Text, Dekret über die Religionsfreiheit, führt dazu, dass er zum einen völlig neu, und ich würde sagen, nach fast 1500 Jahren der Dogmengeschichte in der Christologie radikal einen neuen Weg beschreitet, indem er Christologie nicht mehr ontologisch von der Substanzmetaphysik her deutet, sondern personalistisch. Jesus Christus hat sich in seiner Menschwerdung mit jedem Menschen verbunden. Also das Entscheidende ist die bereits bestehende Relation Christi mit den Menschen durch die Menschwerdung, die dann den Höhepunkt im Geschehen der Erlösung im Paschamysterium findet. Und dann wirklich das Revolutionäre im Zweiten Vatikanischen Konzil. Und wie steht das, wie verhält sich das zu Menschen, die nicht Christen sind? Nämlich der Heilige Geist verbindet Menschen mit dem Paschamysterium auf den Gott bekannten Wegen. Dieses Grundverständnis, wenn man so will, des christlichen Erlösungsglaubens, das offen ist auf alle Menschen, trägt dann eigentlich sein Pontifikat im Hinblick auf die Frage der Begegnung der Menschen mit anderen Begegnung der anderen Religionen, Begegnung der Menschen guten Willens, bis hin zu den Menschenrechten. Also das heißt, dem Pontifikat, sowohl im Hinblick auf die politische Frage als auch sozialethische Frage, liegt doch eine tiefe Theologie, die ich vor allem in diesen drei Enzykliken verorten würde. Dann kommt dazu noch seine Deutung des Leidens. Ne? Je älter er wurde, umso mehr hat er selber natürlich als leidende Person sein Leiden, könnte man fast sagen, in die Öffentlichkeit gebracht und deutete das aber in seinem Schreiben Sacrifici Dolores, also über das erlösende Leiden, und bot dadurch, würde ich sagen, jenen Menschen, die selbst also verlassen leiden, leidend sind, doch eine mögliche Deutungsmöglichkeit. Also ich würde sagen, es ist schon ein Pontifikat, das durch eine starke, personalistisch geprägte Theologie getragen war. Ein Pontifikat, das meiner Meinung nach eine direkte Fortsetzung im Pontifikat von Franziskus findet. Also zuerst mal, wie war es nochmal vor Johannes Paul II.? Ich meine, der Johannes Paul II. Bekam den Zugang zum Thema Barmherzigkeit, das ist also biografisch bedingt, durch die Schwester Faustina, die gerade im deutschen Sprachraum ein bisschen in Misskredit geraten ist, weil vor allem die ultrakonservative Kreise sich diese Botschaft angenommen haben. Ich würde sagen, zu Unrecht, weil hier liegt die Erfahrung einer Frau, die ist zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gestorben in Krakau. Sie war eine Klosterfrau zwar, aber Erfahrung einer Frau, noch einmal, dass die zentrale Botschaft, die zentrale Eigenschaft Gottes Barmherzigkeit, diese Erfahrung macht diese Frau in der Zeit, als die Kirche die Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt und, wenn man so will, eine objektive moralische Ordnung mit Normen und so weiter und so fort. Die Frau war damals derart gefährlich, müsste man sagen, dass das Heilige Offizium sie auf den Index setzte. Also diese Visionen und die Schriften waren auf dem Index. Wojtyła hat aufgrund seiner Erfahrungen damals als Opfer während des Zweiten Weltkrieges, ne, als Zwangsarbeiter da in den Steinbrüchen in der Nähe von Krakau, ist er in Verbindung gekommen mit dieser Frömmigkeit und das hat sein Leben dann geprägt. Er hat sich dann zuerst mal eingesetzt für die Revision, also des Urteils des Heiligen Offiziums und dann eben auch schon als Bischof für die Seligsprechung und Heiligsprechung. Die Heiligsprechung hat sie selber vollzogen. Mhm. Warum ist das jetzt wichtig? Wenn man das sich anschaut, was er selber in Divis in Misericordia sagt, noch einmal, Gerechtigkeit allein genügt nicht, sie wird sogar unmenschlich, noch eine historische Digression. Ende der 40er Jahre hat er ein Drama geschrieben, der Bruder unseres Gottes. Dieses Drama ist geschrieben über eine Gestalt eines polnischen, müsste man sagen, Offiziers, dann Malers, der dann später eben Ordensmann wurde, der Bruder Albert, der sein Leben eben gewidmet hat der Sorge um die Obdachlosen in Krakau. Und Wojtyła war von dieser Gestalt fasziniert. In diesem Drama, der Bruder unseres Gottes, lässt er einen Revolutionären mit ein bisschen marxistischem Hintergrund, konfrontiert er ihn eben mit dem Prototyp, mit dem Adam, das ist der Prototyp dieses Bruders Albert. Und der hochspannende Dialog, der da sich zwischen den beiden entwickelt, also der Revolutionär sagt, man muss die Armen so behandeln, dass man ihren Zorn provoziert. Denn nur durch den Zorn werden sie revolutionsfähig. Daraufhin sagt dann der Adam, ich habe mir das neu angeschaut jetzt bei der Vorbereitung, sagt dann der Adam, das Elend der Menschen ist größer als alle Güter, die der Mensch haben kann. Und wenn der Mensch aber nach allen Gütern greift, dann zeigt sich, dass der Zorn nicht genügt, sondern mehr oder weniger in die Sackgasse folgt. Und dann kommt der Satz, die Barmherzigkeit ist da notwendig. Und dann sagt der Revolutionär zynisch, und dann werden ihnen die Massen nachfolgen. Und da sagte Adam, nein, ich folge ihnen nach. Als ich das gelesen habe, haben wir gedacht, Mensch, das ist genau das Programm von Franziskus an sich im Grunde. Angesichts der radikalen Widersprüche, die wir momentan sowohl in der Weltwirtschaft haben, als auch der Konflikte, ne, die Steigerung, wenn man so will, des Zorns oder jetzt die Rhetorik der Gerechtigkeit, potenziert eigentlich die Widersprüche. Franziskus legt den Schwerpunkt eben auf das persönliche Zeugnis und das heißt eben nochmal nachgehen, ich folge ihnen nach. Also wenn er sagt, die Kirche, der Ort der Kirche ist an der Peripherie, dann würde ich sagen, ich sehe das stückweise beim Wojtyła. Natürlich hat er jetzt diese persönliche Note nicht gehabt, die der Franziskus hat. Trotzdem würde ich sagen, das Thema der Barmherzigkeit hat, würde ich sagen, Johannes Paul II. Für die Kirche entdeckt.